Apothekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Hallo, liebe Freunde der Thekenphilosophen. Heute beginnt die große WM-Rückschau von Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Wir haben uns fest vorgenommen, alle Weltmeisterschaften uns noch einmal vorzunehmen. Ich sag mal, der Grund dafür oder besser gesagt die Idee dafür wurde eigentlich schon vor 2 Jahren gelegt, als Thomas Wagner und ich das Buch gemacht haben, Thekenphilosophen. Da haben wir ja im Prinzip einen Blindflug gemacht, quer durch die ganze WM, Historie, auch EM und so weiter. Wir haben uns aber gedacht, wir bringen das Ganze jetzt mal ein bisschen in Struktur und haben gesagt, jede WM soll eine eigene Ausgabe bekommen, mit einer Ausnahme, nämlich die ersten 4 Weltmeisterschaften, also 30, 34, 38 und 1950. Ich denke, das wird man uns verzeihen, dass wir da jetzt nicht die allergrößten Erinnerungen dran haben können, weil selbst wir in dem biblischen Alter befindlichen Männer können das leider nicht mehr rückverfolgen, weil wir da einfach schlicht und ergreifend noch nicht auf der Welt waren. Und deswegen haben wir diese 4 Ausgaben zu einer etwas größeren Ausgabe zusammengefasst. Danach werden wir in loser Reihenfolge dann chronologisch weiter die Weltmeisterschaften noch einmal in der Rückschau betrachten und dann soll pro Weltmeisterschaft auch eine Ausgabe folgen. Heute also, wie gesagt, der Beginn 1930 bis 1950 und ich möchte eine kleine Besonderheit noch darauf hinweisen und zwar, ihr könnt etwas gewinnen, weil diese Ausgaben, die wir da besprochen haben, das geht alles hier an der Theke im ganz hohen Tempo. Es wird also wirklich die ganze Zeit philosophiert über den Fußball. Und ich denke, in 98%, 99% aller Fälle sind Thomas und ich auch ganz ordentlich informiert. Aber auch uns unterläuft schon mal an der Theke ein kleiner Fehler. Wer einen inhaltlichen Fehler findet, inhaltlich heißt in dem Fall einfach ein Fehler in der Bezug auf der historischen Aussage, jetzt nicht unbedingt ein Versprecher, es sei denn, der Versprecher ist etwas größer. Sollte jemand diesen Fehler finden, bitte schreibt uns in den Kommentarleisten. Und derjenige, der es zuerst gefunden hat, der gewinnt ein Buch, Thekenphilosophen, das Buch, was wir schon vor 2 Jahren herausgebracht haben. Und das werden wir natürlich an denjenigen weiterleiten, der uns ertappt, der unsere Fehler findet. Es werden nicht viele sein, hoffe ich mal, aber wenn, dann stehen wir zu unserem Wort, dann gibt es für den Ersten oder die Erste dann natürlich ein Buch. Und damit wünsche ich euch jetzt viel Spaß bei den Thekenphilosophen, in dem Fall bei der WM-Rückschau. Es geht los. Ja, schönen guten Tag hier bei den Thekenphilosophen. Wir wollen heute mit unserer großen WM-Story beginnen. Wir, das ist niemand anderes als der große Thomas Wagner. Nicht nur körperlich groß, sondern auch generell ein Riese, vor allen Dingen bezüglich seiner Fähigkeiten im Bereich des Fußballexpertentums. Lieber Thomas, erstmal herzlich willkommen.
Schöne Worte zur Einleitung. Da würde ich schon sagen, ich bin fast schon auf dem Brenner, ne? Also nach so einem Lied von 90. Danke, Ralf. Schön, dass wir dieses Projekt zusammen anfangen und durchziehen werden.
Ja, ich freue mich auch drauf, weil wir werden natürlich zunächst einmal ganz, ganz, ganz tief graben müssen. Wir sind heute bei unserer ersten Ausgabe, natürlich auch bei der WM 19.
Das ist übrigens eine Aufgabe.
Das ist wirklich eine Aufgabe. Ja, wahrscheinlich war ich schon einen Schritt weiter. Die Fußballweltmeisterschaft 1930, wer erinnert sich nicht? Also du warst ja wahrscheinlich gerade mal 15 Jahre alt oder so.
Ja, genau. Oder wie hat damals jemand mal gesagt zu einem älteren Mitspieler von mir, sag mal, wie war es denn eigentlich damals bei Napoleon auf dem Schoß, ne? Das sind dann immer die schönen Witze. Aber wir haben natürlich, weil es so lange zurückliegt, haben wir gesagt, wir werden die ersten 4 Weltmeisterschaften, 30, 34, 38 und 50, mal so ein bisschen zusammenfassen. Das sind ja Kuriositäten. Zeitzeugen haben wir keine mehr gefunden. Ne? Nee. Ja, mit der 50er WM, da könnte es noch jemanden geben. Aber ja, erstmal als die Fußball-WM laufen lernte, da gibt es ja schon das ein oder andere Schmankerl.
Absolut. Also wenn ich allein schon an die Geschichte denke, wie das Ganze entstanden ist, das Ganze war ja wieder eine typische FIFA-Kungelei. Also auch damals schon hat die FIFA im Prinzip in dem Sinne gewirkt, wie sie es heute immer noch tut. Ich glaube, heute natürlich noch ein Stück weit unverschämter. Es war ja so, dass zum Beispiel das Uruguay
damals in den 20er Jahren ja wirklich das absolute Fußballland war. Die haben 1924 und 1928 jeweils die Goldmedaille geholt. Die Europäer haben gedacht, sie sehen nicht richtig, weil sie sich natürlich für den Nabel der Welt hielten. Und daraufhin hat ja Jules Rimet dann auch, weil die Europäer gesagt haben, die lassen wir jetzt bei Olympia gar nicht mehr antreten, die waren ja schon Profis. Das kannten die ja hier gar nicht und fanden das natürlich auch ganz, ganz schmutzig und ekelhaft und ne, diese geldgeilen Spieler, um Gottes Willen. Und daraufhin hat man ja dann die Weltmeisterschaft ersonnen. Und da gab es ja einen uruguayanischen Großmäzen, das war ein Rinderzüchter aus Montevideo, der das Ganze dann auch gesponsert hat. Und prompt hat Uruguay dann auch die erste WM bekommen.
Auf der anderen Seite muss man sagen, liegt die Schuld da vielleicht eher so ein bisschen beim Olympischen Komitee, weil das war und ist immer lächerlich. Damals, ich meine, es gibt ja auch in anderen Sportarten, Karl Schranz, der gesperrt wurde, weil er, glaube ich, bei irgendeinem Hobby-Fußballspiel für einen Kaffeeröster auf dem T-Shirt geworben hat, durfte der keine Abfahrt fahren in Sapporo, glaube ich, 72. So, und weil halt diese, ja, das war ja schon ein bisschen bigott, angeblich waren in Europa alle Amateure. Ja. Und in Südamerika, da kamen plötzlich die reichen Profis in Anführungszeichen her. Die hatten ja damals schon, es gab die Copa America schon, ich glaube seit 1916, also ja, der Vorläufer der Europameisterschaft. Es gab Profi-Ligen und übrigens interessant, weil die Urus eben 24 und 28 die Olympischen Spiele gewonnen haben, tragen sie heute auch 4 Sterne auf ihrem Trikot. Ja. Für 2x Weltmeisterschaft und sie sagen, wir waren damals, gab es keine WM, war die beste Mannschaft, tragen wir auch die 4 Sterne da. Aber wie du sagst, kleines, relativ unbekanntes Land am Rio de la Plata, aber damals echt eine Weltmacht, vor allem haben so 24 die Europäer mal richtig schön überfahren.
Ja, also ich glaube 24, ich habe mal gesehen, das Torverhältnis 20-2 und haben sich also in ihren Spielen so hoch überlegen präsentiert, dass den Europäern ja, wie gesagt, Höhen und Seen vergingen. Dementsprechend waren die Europäer auch bei dieser ersten WM, glaube ich, noch sehr, sehr skeptisch. Und es waren nur 4 dabei.
Genau. Und die sind ja mit dem Schiff gefahren. Und ich habe wirklich gehört, dass die teilweise, ich glaube, 40 Bälle dabei hatten auf dem Schiff, weil das war so ein Riesendampfer. Ich glaube, 3 Mannschaften sind zusammengefahren, 3 Europäer, eine, ich weiß nicht, die Rumänen oder sowas, dass die allein gefahren sind. Und die haben ja dann teilweise wirklich, weil die Überfahrt hat, glaube ich, 10 oder 12 Tage gedauert, ich weiß es gar nicht. Oder
14 also 2 Tage. Bis 3 Wochen habe ich gelesen, ja. Also das war dann wirklich heftig und die haben ja gar keinen Trainer gehabt. Also das Beste für mich ist ja, dass der rumänische König die Nationalmannschaft nominiert hat, weil die gar keinen richtigen Trainer hatten. Das hat dann damals wirklich nur die Monarchie noch geregelt, also unfassbare Zeiten.
Und wie gesagt, mit den Bällen auf Deck haben die teilweise Flankenwechsel gemacht und irgendwann waren natürlich alle Bälle im Meer.
Ja.
Und die konnten dann nur noch ein bisschen joggen darum.
Ja, ein bisschen Bock springen, ein bisschen Seilchen hüpfen und so weiter, das haben die noch machen können, aber das haben sie, glaube ich, auch nicht so ernst genommen. Also ich habe gelesen, dass der jugoslawische Torwart es geschafft hat, in 3 Wochen 16 Kilo zuzunehmen. Das ist schon satt.
Ne? Okay, gut, dann wird er einfach schön gesoffen haben an Bord. Ne? So, also der hat dann eher so MS-Kreuzfahrt oder so.
Also ich gehe mal davon aus, dass Essen und Trinken dann reichlich geflossen ist.
Auf jeden Fall.
Ja, und dementsprechend haben sie es auch nicht allzu weit geschafft. Also rein sportlich war dann diese WM für die Europäer, glaube ich, relativ schnell vorbei. Ich glaube, die Franzosen, die sind noch relativ weit.
Nee, die Jugos waren im Halbfinale. Die Franzosen haben das erste Tor einer WM geschossen. Beim Sieg gegen Mexiko.
Ja, der Mann hieß Laurent, glaube ich, oder? Ich habe es schon wieder verdrängt, das geht immer so schnell. Aber
ich glaube, da wird man uns verzeihen, wenn das so ist.
Ja.
Interessant dabei, dass die Uros und die Argentinier waren natürlich die absoluten Top-Favoriten. Ich glaube, die beiden haben auch gegeneinander im Olympiafinale 2 Jahre vorher gespielt. Und man verbindet ja so Weltmeisterschaften und Triumphen immer mit Namen. Und ich glaube, Nasazzi, oder wie er hieß, der Kapitän und Abwehrspieler der Urus, das war so der große Held für die. Und dieses, also ich meine, Uruguay, Argentinien ist ja heute eigentlich so, die Argentinier gucken immer so ein bisschen auf die Urus als den kleinen Nachbarn runter.
Ja.
Und die Urus finden die Argentinier alle arrogant.
Ja.
Und das war schon, und ich glaube, keine Ahnung, ich glaube 8.000 bis 10.000 Argentinier sind über den Rio de la Plata, das ist ja mit dem Flieger, bist du ja von Buenos Aires in 20 Minuten drüben, mit dem Schiff so 2-3 Stunden, sind dann rübergefahren. Und das Geile war ja, dass der belgische Schiri die Leibesvisitationen angeordnet hat und es wurden 1.600 Revolver bei den Kontrollen vorm Stadion, wirklich einfach konfisziert.
Ja, weil die, weil das Publikum hatte damals die Angewohnheit, bei einem Tor vor Freude in die Luft zu schießen.
Ja, genau, genau. Und Langenhus oder Langenhus, wie er hieß, als Schiri hat gefordert, dass im Hafen von Montevideo ein Boot liegt, das ihn direkt nach dem Abpfiff ganz schnell aus der Stadt rausbringt, weil er hatte Angst, wenn er irgendwie umstrittene Pfiffe da hat oder falsche, dass es ihm halt wirklich ans Leder geht.
Ich glaube, das war auch nicht ganz unberechtigt. Ne? Ja. Also das waren ja Zustände, wenn man sich das heute anschaut. Natürlich gab es auch einen ersten WM-Skandal, als dann ein Tor oder besser gesagt ein Schiedsrichter ein Spiel einfach mal eben 6 Minuten vorher abgepfiffen hat. Das waren bei den Franzosen ich weiß gar nicht mehr genau, ist auch egal,
gegen... Ich glaube, die Franzosen gegen Argentinien kann das sein, wo es 1-0 für die Argentinier stand und der Franzose lief alleine aufs Tor zu, ohne Gegenspieler, und hat einfach abgepfiffen. Und dann hat man ihm gesagt, das ist noch so, und dann hat er wie Wolf Dieter Ahlenfelder damals in der Bundesliga, er hat dann die 6 Minuten nachspielen lassen, aber die Chance war natürlich dahin.
Ja, er musste sie aber erst noch aus der Kabine holen.
Ja, genau, richtig. Ja,
das,
genau.
Also das heißt, das war nicht mal so eben, also ich meine, es hat ja eh kein Fernsehen übertragen, das gab es ja alles noch nicht. Also man kann sich das heute gar nicht mehr vorstellen. Also auf jeden Fall, es waren Zustände, die heute einfach nicht mehr tragbar wären. Aber das gab es ja auch bei einigen späteren Weltmeisterschaften noch. Da wären wir ja im Laufe unserer Serie.
Aber wenn man jetzt zu den Berichten glauben darf, waren schon die beiden besten Mannschaften nachher im Finale, Uruguay und Argentinien. Die Urus, die Celeste, hat 4-2 gegen die Albi Celeste gewonnen nach Verlängerung. Ja. Torschützenkönig waren Argentinier, stabile.
Ja.
Und wenn man, wie gesagt, diesen wenigen Berichten glauben darf, dann stand meistens drin, dass es ein Spiel auf gutem Niveau war, aber dass die Urus am Ende schon verdient gewonnen haben. Aber was natürlich insgesamt auffällt, die Engländer haben sich natürlich einfach, haben immer gesagt, wir sind die Weltmeister. Die haben natürlich verzichtet auf so ein, was für ein Turnier. Die Deutschen, 30 war auch kein Thema, darüber zu fahren. Irgendwie war es eine Bestätigung für die Urus, für ihre Olympiasiege. Aber klar, mit 13 Mannschaften und wirklich viele Hochkaräter gefehlt.
Also es hätten 32 Mannschaften teilnehmen können. Die hatten das dafür ausgerichtet, aber es gab am Ende ja gar keine Qualifikation mehr.
Überleg dir mal, damals haben sie schon für 32 ausgerichtet. Ja. Und dann haben wir mit 16 gespielt mit der Normgröße. Ne?
Ja, es waren, glaube ich, sogar noch weniger. Ne? 13 oder was?
Ne, nee, also, es waren 13.
Ja, ich meine 13.
Also es war auf jeden Fall auch lustig, dass das Centenario, das Stadion, ich war da vor 3 Jahren. Also ich muss sagen, ich war echt ergriffen. Mhm. Dieses runde Stadion, weil heute sind sie ja eher so ein bisschen oval, richtig rund, mit so diesem Turm für 1930. Die Urus haben auch eine Ausstellung da unten drin für jeden ihrer Weltmeisterschaften, ihrer Olympiasiege. Dann gibt es einen eigenen Raum für die Copa America, die sie auch 15 Mal gewonnen haben. Mit Argentinien da die dominierende Mannschaft. Die Brasilianer haben zum Beispiel nur 9 Mal die Südamerika-Meisterschaft gewonnen. Und im Nachbarraum ist dann alles, was die Urus sonst noch irgendwie, wenn einer beim Radfahren ganz gut war oder sowas. Also ich liebe Uruguay, muss ich ganz ehrlich sagen. Und wenn du dieses Stadion siehst, dann hast du das Gefühl, okay, das ist tatsächlich so aus den 50er, 60er Jahren des vergangenen Jahrhunderts hängen geblieben. Eine Riesenschüssel. Und das Eröffnungsspiel konnte da gar nicht stattfinden, weil die Bauarbeiten noch liefen. Also es wurde bis tief in die WM rein gebaut und deshalb ist das nominelle Eröffnungsspiel, das Uruguay gar nicht bestritten hat, irgendwo im Stadion von Peñarol ausgetragen worden.
Ja, das hatte ich auch gelesen. Also das sind natürlich auch alles Dinge, die man muss sich das heute mal vorstellen. Ja. Also wir werden ja demnächst was ganz anderes erleben, aber da kommen wir ja erst ganz am Schluss drauf. Ja, also wie auch immer, es war auf jeden Fall dann der Startschuss für die Fußball-Weltmeisterschaft und das wurde im Nachhinein dann aber letztendlich doch als Erfolg gewertet. Und wie du eben sagtest, trotz aller Merkwürdigkeiten, die es waren scheinbar doch wirklich die beiden besten Mannschaften, die damals auf dem Planeten unterwegs waren. Die waren dann auch tatsächlich im Finale. Und am Ende war es dann doch ein würdiger Weltmeister, jedenfalls wenn man so den Berichten glauben darf, weil bestätigen kann das ja heute eh keiner mehr. Und damit nahm die Geschichte seinen Lauf. Ne? Und dann war ja 1934 dann auch schon Deutschland dabei.
Und man muss ja auch sagen, 30 hatte sich Italien ja auch darum bemüht, die WM auszurichten. Es gab dann 32 eine Abstimmung und da bist du dann aber wieder bei dem, dass es das damals schon gab. Aber eigentlich war schon klar, dass die Italiener es bekommen, weil man gesagt hat, okay, wenn ihr 30 nicht da seid, dann machen wir 34 das Ding in Italien. Jetzt waren aber die Urus so beleidigt, dass so wenige Europäer gekommen sind, dass sie gesagt haben, wir kommen jetzt 34 auch nicht rüber.
Ja, das ist dann auch so diese Geschichte, dass man da diese, ich sag mal, diese Kleinstaatereien und dieses ganze Denken noch sehr stark halt dann auch ausgelebt hat. Also, dass man da wirklich auch, ja, im wahrsten Sinne des Wortes beleidigt, wie so ein Kind, dem man die Schaufel weggenommen hat, gesagt hat, nee, wir machen da nicht mit.
Ja gut, aber du kennst natürlich stolze Südamerikaner und die sagen, wir sind gastfreundlich. Das muss ja auch wirklich sehr gastfreundlich. Als die Europäer mit dem Schiff einliefen, damals 30, war ja Volksfest in Montevideo und sie hätten sich halt schon gewünscht, dass ein paar mehr einfach kommen. Und das kann ich auch so ein bisschen verstehen.
Absolut, und das war auch jetzt nicht darauf gemünzt, dass sie jetzt nicht gastfreundlich werden, weil die Europäer waren ja genauso beleidigt. Ne? Also die Engländer, hast ja selbst gesagt, hochnäsig bis zum geht nicht mehr, wir sind sowieso Weltmeister. Die Deutschen haben gesagt, damit haben wir nichts zu tun, das ist irgendwas Profitum, da wollen wir nicht, machen wir nicht mit. Also es ist also definitiv auf allen Seiten irgendwo noch ein Denken da gewesen, was man mit heute nicht mehr vergleichen kann.
Ganz genau.
Ja, dann würde ich sagen, schließen wir damit 1930 ab oder fällt dir noch was ein? Was wir zu dieser allerersten WM noch unbedingt beitragen müssen?
Nee, ich bin gerade am Überlegen. Nein, ich glaube, dass das Wichtigste gesagt ist. Und
der erste Star hieß wohl ein bisschen Andrade, glaube ich.
Ja.
Das kann man vielleicht noch loswerden.
Das war ja auch. Ganz genau. Ja, Andrade galt als das schwarze Wunder, das war sein Spitzname. Ein überragender Spieler, der an Eleganz gar nicht zu übertreffen war, ist dann später nach Europa gegangen, hat das süße Leben sehr genossen, aber hat auch viele Probleme nachher bekommen, finanzieller Art, Ehen in die Brüche gegangen, ein Mann, der das Leben fast zu sehr gelebt hat, ist dann völlig verarmt irgendwann 1957 gestorben, aber du hast absolut recht. Er war der überragende Spieler rund um die WM 30.
Damit haben wir jetzt auch endlich einen Namen, der zu dieser WM passt. Und ich denke, der ist auch heute noch bekannt. Wenn man dann darüber spricht, dann sagt jeder, okay, sag mir was, auch wenn natürlich jetzt keiner mehr ihn hat spielen sehen. Damit schließen wir aber endgültig die WM 1930 für heute ab und wenden uns jetzt 1934 zu. Ja, die WM in Italien. Mehrfach eben schon angesprochen, dass man sich da geeinigt hatte, ne? Auf eine gewisse Art und Weise. Dann ausgerechnet Italien zu dem Zeitpunkt, aber unter einer Regierung, ja, was soll man sagen, Benito Mussolini, also Faschismus pur. Und da galt natürlich nur eines, Italien muss Weltmeister werden, koste es, was es wolle. Und dabei hatten die Italiener eigentlich so schon eine tolle Mannschaft. Vielleicht hätten sie gar nicht so viel Unterstützung gebraucht, auf die wir gleich zu sprechen kommen, die vielleicht nicht ganz so koscher war. Deutschland war auch dabei, hatte sich qualifiziert, ich glaube durch ein 9:0 über Luxemburg, große Aufgabe. Und es war der erste Auftritt der deutschen Nationalmannschaft bei der Fußball-Weltmeisterschaft und die war gar nicht so schlecht.
Nee, also ich meine, du bist Dritter geworden, hast sogar im Spiel um Platz 3 die Österreicher geschlagen, die einer der ganz großen Favoriten waren.
Absolut.
Muss man sagen, das war, die haben da zu der damaligen Zeit richtig aufgezogen. Der Wiener Scheiberl-Fußball mit Matthias Schindler, dem Papierenden zum Beispiel, weil er so graziös und so beweglich, aber auch so dünn war. Spiel um Platz 3 die Österreicher gar nicht mehr interessiert. Die Deutschen hatten einen rabenschwarzen Tag, vor allen Dingen Torwart Kress im Halbfinale gegen die Tschechoslowakei, wie es ja damals noch hieß. Und man muss ganz ehrlich sagen, ja, die Italiener hatten eine gute Mannschaft, allerdings wurde die WM 34 von Mussolini natürlich schon noch als politische Bühne so genutzt, so ähnlich wie das Hitler 36 dann in Berlin gemacht hat. Und man muss auch sagen, dass dieser WM-Titel meiner Meinung nach einer der skandalösesten war, weil die Italiener unfassbar von echt eklatanten Fehlentscheidungen der Schiedsrichter profitiert haben. Ich sage nur Wiederholungsspiel gegen Spanien, ich sage nur Halbfinale gegen Österreich und ich sage nur Finale gegen Tschechoslowakei. Und da gab es ja auch was rund um den netten Schiedsrichter.
Ja, den Namen habe ich mir gemerkt, den brauchte ich komischerweise gar nicht googeln, weil ich die Geschichte einfach so
einerseits
witzig finde, andererseits auch so unfassbar.
Ja, wirklich.
Ivan Eklind heißt der Mann.
Ein Schwede, genau.
Ein Schwede, genau, der auch persönlicher Gast von Benito Mussolini war. Genau. Abendessen und naja, dementsprechend kann man sich ja ungefähr vorstellen, dass er auf eine gewisse Art und Weise vielleicht dann doch irgendwie beeinflusst war, weil die Szene, von der ich rede, das ist einfach unglaublich. Er hat tatsächlich eine Flanke des Gegners verhindert, des Gegners der Italiener, indem er sie aus der Gefahrenzone geköpft hat.
Geköpft hat, genau. Und es war irgendwie, also Ich habe gelesen, die Spanier mit dem Wundertorwart Zamora waren im Viertelfinale der Gegner der Italiener. 94 sind die Spanier übrigens auch beschissen worden im Viertelfinale gegen die Italiener. Und es gab ein Wiederholungsspiel. Das war damals, wenn du eine Verlängerung hattest und das Spiel war dann unentschieden, gab es am nächsten Tag ein Wiederholungsspiel. Und es wird also unabhängig davon berichtet, dass eigentlich die Spanier die klar bessere Mannschaft war, dass ihnen 2 reguläre Tore und 2 Elfmeter verwehrt wurden und dass das Tor komplett umstritten gewesen sein muss, weil sie irgendwie den Torwart unterlaufen haben, Eklind. Dann war er eingeladen bei Mussolini und hat dann auch das nächste Spiel nochmal gepfiffen. Ich glaube gegen die Österreicher, da war das dann auch, wo er das Ding da rausgeköpft hat. Und der Torwart auch irgendwie mit mehreren über die Linie mit dem Ball geschoben wurde. Also wirklich skandalös, muss man ehrlich sagen.
Absolut, es durfte bei dieser WM, glaube ich, keinen anderen Sieger geben. Und dementsprechend, ich glaube, die Italiener selber, die Spieler, denen war das wahrscheinlich gar nicht so recht. Weil ich meine, aber wenn Benito Mussolini dann letztendlich vorgibt, siegen oder sterben, ja, dann war das, glaube ich, gar nicht mal bildlich gemeint. Das war schon auf eine gewisse Art und Weise auch ernst gemeint. Also die hatten gar keine andere Wahl, die mussten gewinnen.
Also wie 78 die Argentinier zum Beispiel, die auch von dem Militärjunta praktisch verdammt dazu waren, entweder ihr gewinnt und wenn nicht, dann, das gab es ja oft leider in der Geschichte der Weltmeisterschaften, ja, dass sowas politisch missbraucht wurde. Du weißt, Zaire, die haben 74, kommen wir auch noch dafür, die sollten, hat er gesagt, der Machthaber, wenn es mehr als 3 Gegentore gibt. Ja. Da sind Spieler ja aus der Mauer gelaufen beim Freistoß, wo der Pfiff überhaupt ertönt ist, vor lauter Angst. Ja, und ich glaube schon, dass die Italiener da auch einiges an Respekt hatten.
Fällt mir auch gerade wieder der kolumbianische Spieler ein, der dann auch erschossen wurde wegen eines Eigentors. Wie hieß er nochmal?
Escobar.
Escobar, genau. Das war natürlich dann deutlich später, aber das soll damit ja auch nur belegen, dass es das immer gegeben hat. Und ja, man kann nur hoffen, dass das irgendwann der Vergangenheit angehört. Bleiben wir auch bei der Vergangenheit. Ich denke mal, über den Modus muss man auch mal reden. 1934 war es tatsächlich so, dass das K.O.-System oder praktisch die K.O.-Spiele mit dem ersten Spiel begannen.
Ja, das hatte man 30 noch ausgeschlossen, weil man gesagt hat, wir können nicht die Europäer hier praktisch einen Monat um die Welt schicken und dann können die eventuell nach einem Spiel raus sein. 34 hat man es durchgesetzt. Es war ab Achtelfinale mit 16 Teilnehmern ein klassisches, einfach ein klassisches K.O.-System.
Also absolut ungewöhnlich und dementsprechend, es waren auch sehr wenige Medien damals vor Ort. Klar, Fernsehen, auch in diesem Fall müssen wir nicht drüber reden, gab es auch noch nicht. Aber es waren nur 8 deutsche Zeitungsreporter vor Ort.
Überleg dir das mal.
Das muss man sich mal vorstellen.
Und so weit ist es ja dann doch gar nicht gewesen eigentlich. Ne?
Ja, und eigentlich auch ein schönes Ziel. Aber
ja, ja. Absolut. Ja,
also das sind so Dinge, wo man denkt, also das darf nicht wahr sein. Man hat auch lange Zeit überhaupt nicht gewusst, wo die deutsche Mannschaft zum Beispiel ihr Quartier hatte. Das ist erst im Nachhinein so bekannt geworden. Das war am Comer See in Tschernobyl. Im Hotel Miralago, das weiß ich natürlich nur, weil ich abgelesen habe.
Ja, aber Como ist ja schön, also da haben sie dann schon gut gewohnt.
Also ich war schon in Como, ich habe jetzt George Clooney nicht getroffen, aber der Comer See ist natürlich wunderschön, brauchen wir nicht drüber reden. Die ganze Ecke ist ein einziger Traum und ich denke mal, es wird denen auch gefallen haben. Aber einigen hat es, glaube ich, zu gut gefallen. Da hat wohl der Münchner Spieler Haringer sich dann auch mal ein Bier gegönnt, ja, und ist dabei erwischt worden von Otto Nerz, der damals der Bundestrainer war.
Ja.
Professor Dr. Otto Nerz,
genau,
um bei der Wahrheit zu bleiben. Und da hieß es, er soll nach Hause fahren, aber das ist wohl eine Ente. Also jedenfalls nach den neuesten Erkundschaften ist er dann freiwillig gefahren.
Aber der Aachener Münzenberg ist nachnominiert worden und hat im Spiel um Platz 3 gespielt.
Der hat dann gespielt, ja, aber hat seine Hochzeit verlegen müssen. Der ist nämlich quasi vom Traualtar weggezogen worden, ja, weil er halt gebraucht wurde.
Weil der andere ein Bier getrunken hat.
Weil der andere ein Bier getrunken hatte. Und also das sind natürlich auch wieder so Dinge, die man sich heute auch wieder kaum vorstellen kann. Aber im Prinzip schon der erste Fall, Uli Stein, ein Spieler wird nach Hause geschickt oder wird gebeten, freiwillig zu gehen.
Ja, genau, also, genau.
Das sind so Dinge, die es scheinbar in der Geschichte des Fußballs öfter gibt.
Ja, und die Deutschen hatten mit Edmund Kohmen so den ersten deutschen WM-Star. Der hat auch 4 Tore gemacht, als man vor allen Dingen gegen die Belgier das Spiel gedreht hat. Torschützenkönig wurde übrigens ein gewisser Oltrich Nejedli. Ich hoffe, ich hab ihn richtig ausgesprochen, mit 5. Die Tschechen haben das Finale erst 2-1 verloren. Muss man ja eh sagen, die Tschechen, so kann man sich vielleicht heute gar nicht mehr vorstellen, schon eine absolut große Fußballnation. Ne?
Da standen ja auch 1960 im Finale, 62, Entschuldigung.
Ganz genau, zweimal im WM-Finale,
ja, ja,
dann Europameister und auch Vize-Europameister. Also das ist schon eine ganz große. Übrigens, damit nur eine von 13 Ländern, nur eins von 13 Ländern, das jemals ein WM-Finale erreicht hat.
Ja, sieht man mal. Ne? Also ne? Das ist Rati, Tschechoslowakei, Tschechien, wie auch immer. Ja. Heute ist es ja Tschechien.
Ja. Damals übrigens 76, als sie Europameister geworden sind, mehr Slowaken als Tschechen drin gewesen.
Ich glaube, 8-3 war das.
Ja, ja, genau. Also das war schon, das ist schon eine Schule auf beiden Seiten, die technisch guten Fußball hervorgebracht
aber
hat.
Aber du hast, im Prinzip sind das ja alles große Fußballnationen gewesen, auch die Österreicher.
Ja, ja.
Das vor dem Krieg war das ja unfassbar und auch ja noch bis 1954 eigentlich eine absolute Top-Mannschaft ja. im europäischen Fußball, Entschuldigung.
Ja.
Und natürlich auch im Weltfußball damit. Die haben also wirklich gute Visitenkarten hinterlassen zu der Zeit. Der deutsche Fußball hingegen galt ja wirklich noch als zweiklassig quasi.
Ja, in den Kinderschuhen, ne?
Ja. Definitiv. Genau. Aber sie haben einen guten Eindruck hinterlassen. Du hast gerade die drei Tore von Ed Koonen erwähnt, der damals ganz jung war. Aber er war nicht der erste WM-Torschütze. Der hieß Stanislaus Kubierski und spielte für die Düsseldorfer, also für die Fortuna. Also das
hätte ich jetzt nicht gewusst. Du bist gut vorbereitet.
Ja, ich hab's gelesen.
Ja gut, davon gehe ich aus.
Auch ich war nicht dabei.
Also Bildmaterial wird schwer zu finden sein wahrscheinlich.
Wird generell schwer zu finden sein. Und ich habe sogar mal nachgeforscht, dass es einen Kölner Spieler gab, der natürlich logischerweise nicht beim 1. FC Köln gespielt haben kann, weil den Verein gab es noch nicht, nur die beiden Vorläufervereine. Aber er ist in Köln geboren, heißt Matthias Heidemann und hat im Spiel um Platz 3 am Ende mitgespielt, hat auch die Vorlage.
Für welchen Club
da? Für Werder Bremen, witzigerweise.
Okay.
Der ist ich habe das mal nachgeforscht, weil ich einfach mal wissen wollte, wer war denn jetzt der erste Kölner WM-Spieler? Und da bin ich halt auf den Kollegen Heidemann gestoßen. Der ist, ich glaube, aus beruflichen Gründen nach Bremen gewechselt in die Richtung. Hat er natürlich auch da ein Angebot bekommen, weil er hier, ich glaube, der war bei VfL 99, das weiß ich aber jetzt auch nicht genau, müsste ich nochmal nachgucken. Aber der hat auf jeden Fall bei der WM gespielt und hat dann die erste Visitenkarte für die Kölner abgegeben. Ich weiß nicht, ob du von deinem HSV den ersten WM-Spieler kennst.
Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob...
Ich gebe jetzt zu, ich habe natürlich, ne, mir fiel es halt gerade ein.
Ja, ja klar, ich bin jetzt gerade überlegen, also ob 34 einer dabei, also 38 glaube ich nicht. Und dann würde ich natürlich 54, würde ich natürlich sagen, Juposipal, ne, der auch gespielt hat im Endspiel, ja. Dann wird der das Erste gewesen sein. Ne?
Okay, dann halten wir das mal fest, ansonsten prüfen wir das nach und werden in einer späteren Ausgabe vielleicht...
Aber ich komme immer noch nicht drüber, dass Ivan Eklind die Flanke der Österreicher auf den freien Stürmer einfach rausgeköpft hat. Es ist so absurd, das ist Wahnsinn.
Also eigentlich würde ich es ja gerne mal sehen. Ne?
Ja,
also
ehrlich,
das muss man ja eigentlich nochmal nachstellen, wie das gewesen ist. Gut, es wird wenig Zeitzeugen geben, aber es gibt Berichte darüber. Es gibt Leute, die das auch beschrieben haben. Aber das war gar nicht so selten. Ich habe das auch bei anderen, ich weiß nicht, ob es 30 war oder 34, da haben auch tatsächlich Fotografen teilweise ins Spiel eingegriffen, haben einen Ball zurückgeschossen, das Spiel ging weiter. Also das ist jetzt nicht so, als wenn das so völlig... Ja, ja. Abwegig damals.
Aber man könnte schon sagen, 34 Weltmeister, die Italiener und Ivan Eklind.
Ja, in dem Fall würde ich sagen, Italien plus einen kleinen schwedischen Anteil.
Oder einen größeren.
Ja, haben wir sonst noch was über 34 zu sagen? Es war die letzte WM von Otto Nerz, der dann von einem sehr bekannten Mann abgelöst wurde, nämlich von Sepp Herberger, auf den wir natürlich 38 noch zu sprechen kommen. Fritz Zeppmann war seinerzeit auch natürlich ein großer Name.
Ganz genau, der in der Breslau-Elf mitgespielt hat.
Absolut.
Also das ist ja eigentlich so die erste deutsche große Nationalmannschaft, die, glaube ich, damals 7-0 mal ein Spiel gewonnen haben und die dann auch auf Augenhöhe mit den Österreichern, die du, wie du sagst, damals in Europa eigentlich so mit die erste Geige gespielt haben.
Das ist auf jeden Fall alles Dinge, die man sich nochmal vor Augen halten muss. Auch zum Beispiel, dass ein Frankfurter Spieler namens Rudi Gramlich, der später auch ein relativ bekannter Präsident der Eintracht wurde, seinerzeit auch nach Hause geschickt wurde. Aber das hat einen nicht so schönen Hintergrund. Er war dem Hilferuf seines jüdischen Arbeitgebers gefolgt. Die hatten nämlich staatliche Repressalien der NS-Regierung in Schwierigkeiten gebracht. Deswegen musste Gramlich nach Hause kommen, sofort heimkommen. Wir brauchen sie dringend geschäftlich. Und das waren natürlich dunkle Vorboten, die damals schon
durchs Land gingen. Genau, gerade 34, ja.
Ja, ja. Ja. Und dementsprechend gehörte das ja auch dazu, sozusagen, dass da auch Deutschland schon natürlich unter dem Hitler-Regime letztendlich gelitten hat. Und ja, so ist es dann gewesen. Du hast den schwachen Tag von Willibald Kress schon erwähnt, das war der damalige Torwart. Ja, und ansonsten Reinhard Münzenberg hatten wir auch schon thematisiert. Interessant ist aber auch noch die Sache, dass Fritz Zeppan mit dem damaligen Trainer eine praktisch ausgehandelt hat, dass sie mehr trinken dürfen. Und zwar gab es damals nur warme Milch und Zitronen. Ja. Und zwar auch nur eine Tasse und Orangensaft. Und da sollte auch nur eine Tasse getrunken werden. Er hat sie dann bei Temperaturen um die 35 Grad auf 2 hochgegangen.
Ja, aber das war ja so widersinnig, dass früher, die haben ja bis in die 80er Jahre noch, ich habe mal mit Horst Rubisch gesprochen, hat mir gesagt, Branko Sebec hat ihnen verboten zu trinken.
Ja.
Bei den härtesten Konditionen einhalten, weil man früher gesagt hat, das ist nicht gut für den Körper.
Das kenne ich sogar noch.
Ja. Also, ich meine, du hast ja nun auch eine große Karriere hingelegt.
Ja, jetzt hör mal auf hier.
Angebot von Fortuna Köln.
Also. Ja, ja, komm, das waren noch Aschenplatzzeiten. Als ich dann sozusagen zu Tee verdonnert wurde, der berühmte Pausentee, das hat hat ja irgendwo auch seine Herkunft. Ne? Und das war das Einzige, was du trinken durftest. Manchmal auch selbst das nicht. Da gab es nur Zitronen zum Lutschen. Also es war wirklich so, dass Wassertrinken total verpönt war. Heute kannst du ja gar nicht genug trinken. Ne?
Genau.
Schließen wir 34 so langsam ab.
Schließen wir ab, würde ich sagen.
Italien wurde Weltmeister unter Vittorio Pozzo. Glückwunsch dazu und natürlich noch den Glückwunsch an Ivan Eklind dazu, der ein bisschen nachgeholfen hat. Und wir wenden uns natürlich dann der nächsten Weltmeisterschaft zu. Das war 1938 in Frankreich. Ja, 38, wir nähern uns langsam einer extrem unschönen Zeit, um nicht zu sagen einer schrecklichen Zeit. Das hatte ja alles schon seine Vorboten. Deutschland war 1938 bereits in Österreich einmarschiert und naja, es war damals.
Beziehungsweise der Anschluss, ne? Und Seyss-Inquart.
Genau, und dementsprechend wurde das Ganze auf die Fußballebene natürlich auch bezogen. Und dann wurden im Prinzip zwei Mannschaften zusammengenagelt, die eigentlich überhaupt nicht zusammenpassten. Thomas.
Ja, die vor allen Dingen natürlich schon immer in einer gewissen Rivalität sich verbunden waren, die Österreicher und die Deutschen. Ich meine, es gibt ja auch dann auf Vereinsebene Rapid Wien, die mal 0-3 gegen Schalke im Endspiel der Meisterschaft aufgenommen haben, mit der berühmten Rapid-Viertelstunde, die heute noch eingeklatscht wird, mit Bimbo Binder 4-3 gewonnen. Also das war schon eine große Rivalität, weil man sich eigentlich, wie auch dann bei der WM 34 im Spiel um Platz 3, auf Augenhöhe damals begegnet ist. Und was ganz krass natürlich war, das werden wir gleich sicher auch nochmal vertiefen, dass du halt zwei völlig verschiedene Systeme hattest. Also der Deutsche, ich sag mal in gewisser Art und Weise, der Schalker Kreisel und der Powerfußball und dann dieser Wiener Scheiberlfußball, diese ganz kurzen, gesteckten Flachpässe und sowas, das ist ja, dafür war die Wiener Schule ja bekannt. Und dann auch diese, ja, Wiener Art zu leben, Ormor der Giergel und Ormor der Gorgel, ne, so sagen sie es ja einfach. Und dann deutsche Disziplin von Sepp Herberger. Und das Ganze musste halt in einer Regelung 6 Deutsche und 5 Österreicher zusammengefügt werden. Also da stelle man sich heute mal vor, dass irgendwie zwei Konkurrierende plötzlich da zusammenspielen müssen. War sicherlich auch keine ganz einfache Aufgabe für den Bundestrainer.
Also Sepp Herberger ist, ich habe mal das Buch von Jürgen Leinemann über ihn gelesen, die Biografie von ihm, die wirklich großartig, Jürgen Leinemann ja vor kurzem verstorben, vor ein paar Jahren, aber der hatte wirklich eine tolle Biografie geschrieben, die sehr, sehr umfangreich auch mit diesem Thema umgeht. Ich kann mir jetzt auch nicht alles merken, aber so viele, das was du gerade gesagt hast, also Sepp Herberger ist daran wirklich verzweifelt, weil er im Prinzip damit nicht gewinnen konnte. Ne? Also er hat dann auch ein paar Aussprüche geprägt in diese Richtung. Aus zwei Guten mach eine bessere, oh heilige Einfalt, hat er in seinem berühmten Tagebuch dann notiert. Und er hat natürlich auch so ein bisschen danach Selbstmitleid, kam auch ich so einsam und verlassen auf einem hohen Felsenrand. Also wirklich dann auch so fast schon lyrisch das Ganze begleitet. Also er hat sehr gelitten unter der ganzen Geschichte, weil er eigentlich von vornherein wusste, das kann eigentlich nicht gut gehen. Streichen wir das eigentlich,
es ist
nicht
gut. Das erste Spiel ausgerechnet gegen die Schweiz.
Ja.
Die natürlich doppelt motiviert waren, also gegen den großen Nachbarn und gegen den genauso großen Nachbarn, die zusammen, also die ja dann eins plötzlich waren. Die Schweiz, die natürlich auch politisch immer ihre Unabhängigkeit und ihren Status der Eidgenossenschaft betont hat. In Paris 38 eine ziemlich feindselige Atmosphäre auch von den Zuschauern der deutschen Mannschaft gegenüber, was ja nachvollziehbar war angesichts des NS-Regimes. Und ja, sie sind in beide Spiele. Es gab damals auch denselben Modus. Es gab übrigens interessanterweise nur 15 Mannschaften, die gespielt haben, weil der Platz der Österreicher wurde ja praktisch frei.
Ja.
Man hat ihn noch nicht mehr aufgefüllt. Und die Deutschen sind jeweils fulminant gestartet, aber haben ein 1-1 im ersten Spiel. Abbe Gelen, der Torschütze für die Schweizer, der dann auch im Wiederholungsspiel bei der 4-2-Niederlage nach 0-2, 4-2 doppelt getroffen hat und ganz bekannt natürlich, das sagt einem heute wirklich noch was, der Trainer der Schweizer, Karl Rappan,
ja,
der mit seinem Rappan-Riegel die großdeutsche Mannschaft einfach aus dem Turnier gesperrt hat.
Hat es in Spitzen gebracht und schon im ersten Spiel, in diesem 1-1, ist ja auch ein Deutscher, darf man sagen, muss man ja, Johann Pesser vom Platz geflogen, der aber eigentlich Wiener war. Mhm. Pesser durfte dann anschließend auch direkt nach abreisen, also das hat man ihm nicht verziehen. Mhm. Also da waren auch ganz harte Sitten, wer da vom Platz flog, wurde mehr oder weniger dann auch fürs ganze Turnier schon rausgeschmissen, nach dem Motto, den wollen wir eh nicht mehr haben, der hat uns geschwächt, raus mit ihm. Also das sind so Dinge, die da natürlich gelaufen sind und dann gab es halt dann dieses Wiederholungsspiel. Und ja, sie haben weiter den Proporz dann behalten. Also diese Aufteilung, entweder 6 Deutsche, 5 Österreicher oder umgekehrt. Also es durfte nicht anders gemacht werden. Von ganz oben war das dann beschlossen worden.
Und das hat ja auch dazu geführt, dass im Mannschaftsquartier, die wirklich alles immer nur unter sich geblieben sind. Ja. Beim Essenssaal muss sich der eine mit dem anderen nicht angeguckt haben. Das erinnert ja fast an, es gab mal ein Länderspiel Anfang der oder Ende der 20er Jahre. Da sind die Deutschen nach Amsterdam gefahren und die deutsche Nationalmannschaft bestand nur aus Spielern aus Fürth und vom 1. FC Nürnberg.
Oh je.
Also das Kleeblatt und der Club.
Ja.
Und die sind in getrennten Waggons sogar angereist, um dann aber in Amsterdam die Niederlande zu schlagen. Also da ist das sogar sportlich noch ganz gut gegangen, was hier übrigens 38, wie ich finde, vollkommen zu Recht zum Scheitern verurteilt war.
Ja, in dem Fall, wie gesagt, können die Sportler zwar nichts dafür, ja, aber für die Politik war es genau die richtige Antwort. Ich meine, Politik darf man es ja eigentlich gar nicht nennen, was ja, die da gemacht haben. Aber gut, in dem Fall waren ja auch viele, ich sag mal, Unterführer sozusagen tätig. Und die haben halt beschlossen, wir machen das mit diesem Proporz, nur weil wir 2 Weltklasse-Mannschaften haben, machen wir daraus noch eine bessere. Wie der Bundestrainer das eben dann kommentiert hat, habe ich ja schon gesagt. Oh, heilige Einfalt. Und es wurde dann ja auch nichts. Und ich muss aber nochmal von dieser einen schönen Geschichte erzählen mit Fritz Zeppan und Peppi Stroh. Peppi Stroh, so ein technisch hochbeschlagener Wiener Fußballkünstler, dann in der Turnhalle angefangen hat, so ein bisschen den Rastelli zu machen, so sich den Ball geschnappt hat und dann Kunststückchen fabriziert hat, seine ganzen Kollegen dann, ah, schau an, der Peppi, ne? Daraus kam nur der Peppi, ne? Und dann haben die Deutschen sich halt angeguckt und waren ein bisschen stinkig, auf gut Deutsch gesagt, und hat dann Fritz Zeppan sich irgendwann den Ball geschnappt, hat genau diese Kunststückchen nachgemacht, hat sogar noch einen draufgesetzt und hat ihn dann anschließend in diese Gruppe sozusagen, die da zusammensaß, der Wiener, kommt volle Pulle reingeschossen. Na, jetzt seht ihr mal, mit eurem Peppi habt ihr Arschlöcher. Ne? Also, ja, also ich zitiere nur, es war so. Ne? Ich lege jetzt auch keinen Piep drüber, damit muss man leben können. Also wie sollte da ein Mannschaftsgeist entstehen? Also das war nicht möglich. Und dann hatten sie natürlich auch noch kein Spiel, was sie verbindet, weil sie sind ja dann ausgeschieden in dieser, sie haben 2-0 geführt in diesem Wiederholungsspiel, aber das hat nicht gereicht. Ne? Also dann, das war letzten Endes dann einfach diese ganze Nicht-Zusammenarbeit dieser Spieler, und das hat auch der Bundestrainer damals in seine Schreibmaschine gehackt. Also ich zitiere das einfach mal, das hat er wirklich so geschrieben, Wort für Wort. Der unzulängliche Einsatz unserer österreichischen Spieler in Szenen, wo alleine Kraft und kämpferisches Wollen ausschlaggebend gewesen wäre, war entscheidend. Sie sind durch die Bank glänzende Spieler, aber mit Spiel allein gewinnt man nicht, am wenigsten eine Weltmeisterschaft. Das hat er geschrieben. Der war natürlich angepisst. Der musste sich natürlich auch rechtfertigen, ne, natürlich, vor der Führung, so will ich es mal nennen. Also ja, dann war für die Deutschen schon im ersten Spiel.
War es rum im Wiederholungsspiel. Interessant auch übrigens in der ersten Runde die Brasilianer, die so langsam der... ja, die aufkommende Fußballnation in Südamerika waren, die kamen im ersten Spiel im Achtelfinale ein Spektakel gegen die Polen, 6-5. Ernst Wilimowski, 4 Tore für die Polen geschossen, der ja, später deutscher Nationalspieler noch war. Und Leonidas, der Torschützenkönig wurde. Man weiß, man rätselt immer so ein bisschen die Quellen, ob 8 oder 9, es hätte beides gereicht. Mhm. Ein Tor hat er sogar barfuß gegen die Polen gemacht. Der hat in dem Spiel 3-mal getroffen. Also das muss ein Offensivspektakel wirklich vom Allerfeinsten gewesen sein.
Absolut. Und wo du Leonidas erwähnst, der wollte dann auch in einem anderen Spiel weiter barfuß spielen, aber der als Regen eingesetzt hat, dann war es für ihn besser. Das hat der Schiedsrichter aber verboten, nach dem Motto, nee Junge, das lässt du mal schön bleiben. Es hat aber dennoch gereicht, um Torschützenkönig zu werden. Nur die Weltmeisterschaft, die haben die Brasilianer dann nicht geholt.
Genau. Ja, und damit sind wir bei deinem Lieblingsthema, die Italiener und ihr zweiter Titel.
Ja, auch der ist ja sozusagen umstritten, weil es zumindest vielleicht nicht ganz so extrem wie 1934, aber durchaus auffällige Fehlentscheidungen mal wieder gab. Ne? Also da ist von Toren die Rede, die mehr oder weniger dann einwandfrei sozusagen keine Tore waren, wo man Abseitsstellungen hatte. Und also es war mal wieder so, dass da auch in der Hinsicht die Italiener ein bisschen Glück hatten, dass sie da von Schiedsrichter.
Es war ja damals auch, muss man
bevorteilt wurden.
Es waren ja auch viele Spieler auch dabei, die eigentlich in Südamerika geboren wurden. Und aufgrund der Historie, es gab ja schon traditionell immer viele Italiener, die nach Südamerika ausgewandert sind. Und dann hat man viele Argentinier und Us einfach eingebürgert wieder. Ich glaube, das gab sogar Kritik im eigenen Land, weil viele Spieler in der Finalelf waren, die gar nicht in Italien geboren wurden. Also wahrscheinlich insgesamt nicht ganz so skandalös wie 34, aber auch darüber liegt, finde ich, es wird zu Unrecht immer über die Italiener gesagt, 2-6, die WM in Deutschland. Da sage ich, das war ein verdienter Titel, weil sie im Halbfinale einfach mit 3 eingewechselten Stürmern richtige Eier bewiesen haben. Aber ja, die ersten beiden frühen Titel, da liegt zumindest ein kleiner Verdachtsschatten drauf, würde ich sagen.
Es gab eine nette Szene, das hatte ich noch rausgefiltert, im Halbfinale, da hat Italien einen gleich doppelt bemerkenswerten Elfmeter bekommen. Das war wirklich so, dass die Brasilianer dann, weil er eben so fragwürdig war, dagegen offiziell Protest eingelegt hatten und sogar mit dem Austritt aus der FIFA gedroht haben, was sie letztendlich aber nicht gemacht hat. Und dann war auch die Ausführung noch ein bisschen merkwürdig, weil Giuseppe Meazza, nachdem ja dann auch das Stadion in Mailand benannt wurde, eine große italienische Legende, der hat sich beim Schuss dann seine Hose festhalten müssen, weil nämlich sein Hosenbund bei dem angeblichen Foul gerissen war. Und der Torwart war daraufhin so irritiert und das Publikum so amüsiert, dass er daneben gegriffen hat. Also das sind so Dinge, wenn du das wieder hörst, da denkst du, meine Zeit. Also
unfassbar.
Ja, also herrlich. Und letzten Endes dann die Squadra Azzurra wieder am Ende mit dem Titel, wie erwähnt, wieder mit einem kleinen Schatten. Der von 34 war ein bisschen größer, ja, aber der von 38.
Aber Finalgegner müssen wir natürlich auch würdigen.
Das sollten wir tun. Das waren in dem Fall die Ungarn, genau. Ich musste gerade echt eine Sekunde überlegen. Ja. Die Ungarn, die ja dann nicht nur erst 54 erstmals im Finale standen.
Deshalb wollte ich einfach sagen, wir haben eben gesagt, die Zahl 13 Nationen haben es nur ins WM-Finale geschafft, die Ungarn gleich zweimal.
Ja.
Also eine ganz große Fußballnation und damals für viele auch einen richtig guten Fußball gespielt und durchaus ebenbürtig gewesen im Finale.
Es war ja auch relativ knapp, also 4-2, das kann man ja schon sehen, dass das hin und her gewogen.
Ja.
Also jedenfalls ist es nicht so, dass man sagen, die sind jetzt da untergegangen, im Gegenteil, und haben ja da auch eine gute Visitenkarte abgegeben. Die ganz große Zeit mit Puschka, Schiedekutti und wie sie alle heißen, die kam natürlich noch, da werden wir ja irgendwann auch drauf zu sprechen kommen, freue ich mich schon drauf. Aber es gibt dann noch so eine kleine Kleinigkeit, die wir aber noch zumindest anmerken sollten, nämlich es wurde damals bereits beschlossen, dass 1942 die WM in Deutschland sein sollte.
Ganz genau.
Genau, und das hatte man letztendlich bereits festgelegt, aber wie wir alle wissen, aus schrecklichen Gründen kam es dazu nicht und auf die erste deutsche Weltmeisterschaft im Lande mussten wir noch sehr, sehr lange warten. Ja, ich glaube, damit haben wir 1938 aber auch genug gewürdigt. Also klar, man könnte immer noch mehr sprechen.
Ja.
Aber ich denke, so langsam aber sicher versiegen die Quellen, was das angeht. Und wie wir schon erwähnt haben, es gibt leider keine Zeitzeugen mehr, die wir dazu einladen können. Also müsst ihr mit dem leben, was wir euch heute wieder auf einer Theke vorphilosophiert haben. Ich denke, da war aber einiges dabei.
Ja, dann springen wir einfach mal direkt 12 Jahre.
Ja, dann wenden wir uns doch jetzt der Weltmeisterschaft 1950 zu, die in Brasilien stattfand. Warum wissen wir alle, zwischen 42 und 46 gab es keine Endrunden bei der Fußballweltmeisterschaft schlicht und ergreifend. Die Kriegsfolgen, die ja auch 1950 noch eine große Rolle gespielt haben, unter anderem waren ja auch Deutschland und Japan als Kriegsanstifter ausgeschlossen, gehörten nicht mal mehr der FIFA an, hatten nicht mal mehr eine Nationalmannschaft, das kam erst kurz danach. Also dementsprechend Deutschland nicht dabei, aber...
Das erste Länderspiel, glaube ich, dann... Deutschland gegen die Schweiz, ne? Herbert Podenski, ein Elfmeter.
Richtig, zum 1-0 geschossen, Elfmeter in Stuttgart. Vor über 100.000, das muss ja ein Wahnsinn gewesen sein. Also
klar, der Vater von Dieter Podenski.
Der Vater von Dieter Podenski, Herbert Podenski, der das Tor gemacht hat. Und die Schweizer uns dann sozusagen wieder die Hand gereicht haben in dem Fall und uns sozusagen wieder hoffähig gemacht haben.
Nachdem sie uns 38 verabschiedet haben.
Ja, wahrscheinlich wollten sie es deswegen machen, aber nein, letztendlich war es natürlich eine Riesengeste und für den deutschen Fußball wichtig. Deswegen gibt es ja auch so viele Freundschaftsspiele wie gegen die Schweiz. Ich glaube, so viele wie gegen keine andere Nation.
Ganz genau.
Also das hat schon auch eine Geschichte. Grund und das hat damit auch zu tun. Aber für die Weltmeisterschaft war es zu spät. Aber es war generell noch sehr viel los. Also die ganzen Kriegsfolgen, das hatte sich auch auf die Qualifikation ausgewirkt. Viele Länder wollten einfach nicht gegeneinander spielen. Also ich muss jetzt nicht alle vorlesen. Es war halt einfach wirklich schwierig. Sie haben auch nur 13 Mannschaften zusammenbekommen.
Ja, es war ja total kurios. Also die Brasilianer waren ja vom Weltkrieg eigentlich relativ verschont. Die haben auch richtig Geld in die Hand genommen. Aber wie du sagst, was es da für Absagen auch gab. Also die Franzosen wollten nicht kommen, weil die Spielorte, ich glaube, 3000 Kilometer voneinander entfernt gewesen wäre. Also die Reiserei in Brasilien selber wäre nochmal so extrem gewesen. Den Indern wurde jahrelang nachgesagt, weil sie nicht barfuß hätten spielen dürfen. Aber da gab es wohl irgendwie welchen Ärger im Verband und niemand wusste, wer das Nominierungskomitee war. Das war wohl der, aber die Geschichte, die haben nicht gespielt, weil sie barfuß antreten wollten. Hört sich einfach gut an, muss man ehrlich sagen.
Ist eine schöne Geschichte. Sie wird wohl nicht so ganz stimmen, aber man erzählt sie trotzdem immer wieder gerne. Die Schweizer zum Beispiel haben auch zurückgezogen, aber dann sind sie doch gekommen, als Brasilien dann die Kostenübernahme zugesagt hatte.
Ja, die Schweizer, immer schon mit Geld gut, ne?
Ja, haben so sparsam und natürlich auf eine gewisse Art und Weise auch clever. Und die Brasilianer konnten es sich auch nicht erlauben, dass noch mehr Teams absagen. Sie wollten ja 16 haben. Und selbst die haben sie nicht zusammenbekommen. Am Ende waren es dann tatsächlich nur 13.
Was ja zu dem Kuriosen geführt hat, man hätte ja bei 13 schon sagen können, okay, wir machen eine Vierergruppe und machen drei Dreiergruppen. Aber es war ja eher so, dass es vier gab und die Gruppe D bestand nur aus zwei Mannschaften, aus Uruguay und Bolivien.
Ja.
8-0 war das Gruppenspiel und damit war Uruguay schon in der Endrunde. Was ja nachher dann dazu geführt hat, dass die Brasilianer sich vor dem entscheidenden Spiel beschwert haben, dass sie selber praktisch insgesamt 6 Spiele in den Knochen hätten und die Urus nur 4. Aber gut, da konnten ja die Urus nichts dafür, dass in ihrer Gruppe 2 Europäer, glaube ich, zurückgezogen hatten.
Und der Witz daran ist, dass es die Brasilianer waren, die unbedingt diese Gruppenphase haben wollten, weil die natürlich die Spiele vermarkten wollten.
Genau, das war ja wieder eine Modusänderung. Also Vorrundengruppe sollte eigentlich 4 Vierergruppen sein und die Gruppenersten kommen weiter und die spielen in einem Gruppensystem dann den Weltmeister aus. Also die einzige Weltmeisterschaft ohne echtes Finale. Allerdings war das Spiel Brasilien-Uruguay, wo wir nachher sprechen werden, war natürlich dann letztlich ein Finale.
Es war ein Finale, aber das nehmen wir jetzt noch nicht vorweg.
Es gab ja mal die Quizfrage, wer wurde zweimal Weltmeister und hat aber nur ein Finale bestritten.
Naja, also das ist wirklich, das ist eine witzige Geschichte und kommen wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen.
Jetzt müssen wir mal über die erste Teilnahme der Engländer sprechen.
Du nimmst es vorweg, das
wollte ich gerade sagen. Ja, genau, aber ich wollte noch was vorher wegnehmen. Die Engländer waren ja, wie gesagt, gar nicht in der FIFA drin, haben aber 1934 ein Spiel gegen die Italiener bestritten, die sogenannte Schlacht von Highbury. Weil man gesagt hat, okay, das ist der Weltmeister von dem Turnier, aber wir Engländer sind ja eigentlich die Besten. Muss ein unfassbar rohes, brutales Spiel gewesen sein. Die Engländer haben 3-2 gewonnen, die Italiener ganz früh schon dezimiert. Die werden aber heute immer noch als Löwen von London gefeiert, also da wurden lange so verehrt. Ein richtig gutes Fußballspiel im Highbury Stadium, also im Arsenal-Stadion, 7 Arsenal-Profis auch. Aber das heißt, man hat damals den Weltmeister geschlagen und hatte immer gesagt, okay, wenn wir da mal mitmachen, wir sind ja eh die Besten.
Man hat sich auch als Weltmeister gefühlt.
Ja, genau.
Also die haben den amtierenden Weltmeister gar nicht anerkannt.
Genau.
Das muss man sich mal vorstellen. Ne? Und dann haben sie sich dann tatsächlich doch herabgelassen nach dem Motto, jetzt fahren wir mal dahin, jetzt zeigen wir denen mal, wie das richtig geht. Das hat nicht so ganz funktioniert.
Ja, und um dann später in die FIFA aufgenommen zu werden, man wollte natürlich die Engländer oder die Briten dabei haben, gibt es ja auch immer noch dieses Sonderrecht, dass Großbritannien halt eben 4 eigenständige Nationalmannschaften hat.
Das gilt ja bis heute.
Genau.
Und das ist natürlich wieder die übliche Ausnahme, die oft bei den Engländern gemacht wird. Aber in dem Fall...
Es gab ja früher sogar teilweise Qualifikationsturniere für eine WM. Dann haben alle 4 Engländer, also alle 4 Briten in einer Gruppe zusammengespielt.
Ja, dann kommt natürlich immer einer durch.
Ja, klar.
Aber sie haben natürlich dann sportlich gedacht, die haben sogar noch nicht mal ihre erste Elf geschickt. Also die haben gesagt, das reicht mit unserer zweiten gerade.
Ja, das war tatsächlich eine bessere Amateurmannschaft, weil für die Profis wurde ja schon was bezahlt.
Ja, also ein Stan Matthews zum Beispiel war auch nicht dabei. Also die haben einfach dann eine jüngere Truppe dahin geschickt.
Der war übrigens damals dabei, 34 in Highbury.
Der war 34.
Ich habe noch die Einsatzkarte zu Hause.
Okay. Ah, natürlich.
Ja, aber wirklich interessant, man muss es ja sagen, sie haben das erste Spiel gewonnen, die Engländer, und dann kam es zum Aufeinandertreffen mit den Amerikanern.
Ausgerechnet, ne? Also ja. Dann noch hier der kleine Bruder, ne, der natürlich ein großes Land hat, aber immer so ein bisschen herablassend belächelt wurde, und die Amerikaner ja sowieso nicht gerade eine Fußballnation. Und dann ist ja wieder das passiert, was den Fußball ja so interessant macht. Die Engländer verlieren dieses Spiel tatsächlich mit 1-0. Aber was dann auch wieder passiert, ist wieder auch wieder so ein Kuriosum. Das wird in die Heimat gemeldet.
Getickert ja damals.
Getickert, ne? Genau. Und es gab keine Fernsehübertragung, logisch. Und das haben die nicht geglaubt. Ja, da steht dann zwar 1-0 oder 0-1, aber die haben dann gedacht, das wäre ein Übertragungsfehler, und haben dann das Spiel 10-1 als gewonnen gemeldet und haben das dann in der Presse auch vermeldet. So nach dem Motto, wir haben das Spiel gegen die USA mit 10-1 gewonnen. Es kann halt nicht sein, was nicht sein darf. Ne? Und
Joseph Gatiens, aus Haiti stammender Student, der für die Amerikaner diese Sensation verbracht hat.
Unfassbar. Also die Engländer haben das dann irgendwann doch spitz bekommen, dass sie verloren haben. Und dann gab es natürlich eine Analogie zum Krieg, ne? Fußball-Dünkirchen haben sie diese ganze Geschichte genannt. Also für sie war es halt dann letztendlich eine absolute Schmach. Und die Amerikaner haben sich natürlich gefreut.
Genau. Und der Weltmeister, müssen wir ja auch sagen, die Italiener sind an Schweden gescheitert. Allerdings gab es da im Jahr 1949 den Flugzeugabsturz von Supergar. Das war der AC Turin, damals die beste Mannschaft in Italien, mehrfacher Meister, Il Grande Torino, also der AC Turin war ja damals die beste Fußballadresse in Turin, und sehr viele Nationalspieler da auch verstorben, und deshalb die Italiener einfach auch noch im Jahr später natürlich unter Schock und auch geschwächt.
Dementsprechend, klar, war die Nationalmannschaft nicht so stark, wie man sie vielleicht erwartet hätte. Und ich meine, Titelverteidiger fällt ein bisschen schwer zu sagen, weil 12 Jahre dazwischen lagen.
Ganz genau.
Aber offiziell waren sie es nun mal. Ja, und die Brasilianer, die haben dann fröhlich in ihrem neuen Maracanã-Stadion dann ihre Spiele alle durchgezogen. War natürlich auch immer ganz gut voll und haben auch ein bisschen Geld verdient. Aber es war nicht immer einfach. Ich habe gelesen, dass es zum Beispiel auch immer chaotische Szenen im Kampf um die Karten gab. Ne? Dass also da das Ganze organisatorisch nicht so richtig funktioniert hat und dass man dann mehr oder weniger dann Verletzte hatte, dass da Leute über Holz- und Eisengerüste geklettert sind und versucht hätten, sich Karten zu besorgen. Es muss ein einziges Chaos gewesen sein. Hat also nicht so richtig funktioniert. Aber ihr Fußball hat zumindest bis zum verkappten Finale.
Ja, vor allem, man muss sich mal die Ergebnisse durchlesen in dieser Finalrunde. Ne? Also Brasilien schlägt Schweden mit 7-1, während sich die Uros gegen Spanien zu einem 2-2 würgen nach Rückstand. Dann im nächsten Spiel filetieren die Brasilianer eben diese Spanier mit 6-1, während Uruguay gegen Schweden ein 1-2 in einen 3-2 Sieg münzt. Das heißt, vor diesem vermeintlichen Finale hatte Uruguay 3-1 Punkte, damals galt ja noch das 2-Punkte-System, mit einem Torverhältnis von +1, während die Brasilianer mit 4-0 Punkten und einem Torverhältnis von +11 dagestanden haben. Also muss man sagen, mit mehr breiter Brust kannst du ja eigentlich gar nicht in dieses Finale reingehen.
In dieses Finale, was wir wiederholt nochmal feststellen müssen, was kein echtes Finale war, weil ein Unentschieden hätte zum Titel für die Brasilianer gereicht. Ne?
Ganz genau. Und man muss übrigens sagen, offizielles Fassungsvermögen waren 173.850 und man geht aber davon aus, auf einer Auswertung der Bilder, dass 220.000 Menschen im Stadion waren.
Wahnsinn.
Und damit auf jeden Fall die größte Kulisse, die es jemals bei einem WM-Finale gegeben hat.
Irrsinn. Also das ist, man wird es nie mehr hundertprozentig nachweisen können, aber es wird wahrscheinlich wirklich die größte Kulisse aller Zeiten gewesen sein. Und dann erleben Sie genau das, was wir alle heute unter dem Begriff Maracanã so kennen. Ich denke, das ist auch das, wofür diese WM auf ewig für alle in Erinnerung bleiben wird, weil vieles aus dem, was wir gerade erzählt haben, ist wahrscheinlich schon vergessen, aber Maracanã so, da weiß, glaube ich, jeder, was gemeint ist.
Ja, das ist eigentlich eines der zwei großen Traumata der brasilianischen Fußballnationalmannschaft. Ja. 1-7 gegen Deutschland unlängst und dann dieses Maracanã so ist halt, ja, das ist die größte vorstellbare Katastrophe bis dato gewesen. Man hat alles auf diese WM ausgelegt. Man geht als großer Favorit gegen den, ich meine, man muss sich das ja mal vorstellen. Brasilien hat, glaube ich, 300 Millionen Einwohner und Uruguay hat 3,5 Millionen.
Ja,
das ist ja kaum vorstellbar, ne? Und ja, es ist der absolut tiefste Tiefpunkt und man hat ja sogar so lange darunter gelitten, dass der unglückliche Torhüter Barbosa, der beim Siegtor, ja, sagen wir mal, auf die kurze Ecke nicht ganz so gut aussieht, der hat versucht 1993 ins Trainingsquartier der brasilianischen Nationalmannschaft zu kommen und ihm wurde der Einlass verwehrt mit der Begründung, er würde Pech bringen. Überleg dir das mal.
Du lieber Gott, so viele Jahre später.
Ja, so viele Jahre später, der arme Kerl, Wahnsinn.
Irrsinn, aber daran sieht man mal, was manchmal auch unser wirklich wunderschöner Sport trotzdem auch ein bisschen zu sehr überhöht wird. Dass man dann letztendlich das Ganze auch noch ins Persönliche und dann über Jahrzehnte mitnimmt, das darf ja eigentlich überhaupt nicht sein. Also das,
übrigens, der uruguayanische Kapitän Varela hat jedes Jahr an seinem Geburtstag die beiden Mannschaften zum Essen eingeladen, weil er so viel Mitleid hatte mit den Brasilianern. Die sind ja alle geächtet worden. In der Heimat waren die verfemt. Der Präsident hat sich von ihnen entfernt, ist aber trotzdem nicht gewählt worden. Der Stürmer Cicinho, der hat mal betont, dass er zu Beginn jeder Weltmeisterschaft oder kurz vor der WM sein Telefon ausstellt, damit er ja nicht mehr zu dem ganzen Scheiß befragt wird. Ja. Also das waren richtige Traumata.
Ja, und ich meine, seitdem spielen die Brasilianer ja auch nicht mehr in Weiß. Die haben ja an dem Tag in Weiß gespielt und dieses Blau-Gelb, was wir alle so kennen, das war damals noch gar nicht so das Thema. Das ist, glaube ich, auch erst danach gewählt worden, wenn ich mich jetzt recht entsinne.
Ja.
Das hat so tiefe Wirkungen hinterlassen. Ich meine, als Gigia, hieß er, glaube ich, dieses Tor geschossen
hat. Alcides Gigia.
Ja,
genau. Der gesagt hat, es haben nur drei Menschen das Maracanã zum Schweigen gebracht. Ich glaube, Frank Sinatra, der Papst und ich.
Ja.
Das hat er gesagt.
Ich denke, damit hat er recht.
Ja. Ja.
Weil, was du gerade sagst, dieses Schweigen ist ja auch als Explosion der Stille in die Geschichte.
Ja, und es hat ja Selbstmorde im Stadion gegeben.
Ja.
Also das, Menschen, die sich sofort von der Tribüne gestürzt haben aus dem Oberrang.
Also das kann man sich ja gar nicht vorstellen.
Und vor allem will man auch nicht. Barbosa hat kurz vor seinem Tod im Jahr 2000 noch ein Interview gegeben mit dem Satz, die höchste Strafe in Brasilien sind 30 Jahre Haft. Ich büße schon seit 50 Jahren für etwas, das ich nicht einmal begangen habe.
Ja.
Und wirklich ein unglücklicher Mensch. Und Gigi hat irgendwann mal erzählt, er ist im Jahr 2000 nach Brasilien eingereist und da stand eine Zollbeamtin vor ihm, die Mitte 20 war und die hat gesagt, sind Sie dieser Gigi? Und dann hat er gesagt, ja, aber das ist doch schon 50 Jahre her. Und dann hat sie gesagt, in Brasilien spüren wir diesen Moment immer noch. Das muss man sich mal vorstellen. Gut, mag auch das ein oder andere natürlich Legende sein. Aber es ist, dieses 1-7 gegen Deutschland steht natürlich auch für sich. Das ist ein Schock als Einzelergebnis, aber als Entwicklung. Diese Weltmeisterschaft zu Hause, wir wollen Weltmeister werden und gegen ein Land, das du eigentlich überhaupt nicht als Land wahrnimmst als Brasilianer, ist das natürlich eigentlich unfassbar, muss man ehrlich sagen.
Ich bin ja jetzt in Brasilien nicht gewesen, 2014. Dementsprechend kann ich jetzt nicht so genau nachempfinden, wie es war, aber mir reichen ja schon die Fernsehbilder, die wir da gesehen haben. Und dann, das macht dann auch, sag ich mal, dieses Maracanã so wieder ein bisschen verständlicher, auch wenn das sicher heute eine andere Gesellschaft ist, aufgeklärter und sicher auch ein bisschen, natürlich fanatisch auf der einen Seite, aber nicht so schlimm wie 1950, weil das konnte niemand verstehen, dass dieses Spiel verloren ging. Ja, und damit war Uruguay zum zweiten Mal Weltmeister.
Genau, und GGA, übrigens auch interessante Personalie, hat nur 12 Länderspiele für Uruguay gemacht, 4 Tore, das an dem Tag war das Besondere, hat dann später für Italien noch Länderspiele bestritten, also er war jemand von Peñarol, es gibt ja Peñarol und Nacional, das sind ja die beiden Großen in Montevideo, dann ist er zum AS Rom gewechselt, hat da über 200 Spiele gemacht und beim AC Mailand und hat dann bei Danubio, das ist einer der kleineren Montevideo-Vereine, seine Karriere ausklingen lassen.
Lebt er eigentlich noch?
Nee, er ist gestorben 2015, aber der letzte Lebende. Ja, der,
er hat lange noch gelebt.
Genau.
Ja. 14 hat er noch gelebt.
Genau. Und ja, nur mal ein paar Namen, weil du ja auch letztes Mal angemerkt hast, dass wir mal ein paar Namen. Der famose Torhüter Maspoli, das war ein Name, den man noch kannte. Dann Obdulio Varela, ich habe eben von ihm gesprochen, der immer die Mannschaft eingeladen hat. Gigia und vor allen Dingen Juan Schiaffino. Mhm. Der damals vielleicht so als bester Spieler seiner Zeit galt, der übrigens auch, die Brasilianer sind noch in Führung gegangen, kurz nach der Pause, der den Ausgleich erzielt hat und dann halt 11 Minuten vor dem Ende dieses 2:1.
Es lief ja wirklich alles für Brasilien, du hast es ja nochmal erwähnt, die gingen ja sogar in Führung und wie gesagt, das Unentschieden hätte ihnen ja auch noch gereicht.
Ja.
Also das ist dann schon wirklich auch eine gewisse Tragik, die Brasilianer mit sich tragen. Wobei, sie haben ja später dann einiges wieder gut machen können.
Aber ich finde, das ist einfach eine Geschichte. Ich meine, für jemanden wie Barbosa, wenn man das wirklich hört, muss es einem leid tun. Auch für die Menschen, die sich da so reingesteigert haben. Aber man muss auch mal sagen, wenn ein Land mit 3,5 Millionen Einwohnern, also Uruguay hat weniger Einwohner als Berlin, zu den Zeiten zweimal die Weltmeisterschaft gewinnt. Und da war es ja dann wirklich auch schon ein bisschen schwerer 1950. Und die haben ja auch später noch zweimal das Halbfinale eines WM-Turniers erreicht. Dreimal das Halbfinale eines WM-Turniers erreicht. Das ist schon imponierend für so ein kleines Land.
Absolut. Und ich weiß noch, dass sie 1980 diese Mini-WM ausgetragen
Ganz
haben.
Ganz genau.
Und da sind sie auch noch stolz drauf, weil das war für sie wirklich, weil da wurden alle alle Weltmeister, die Mannschaften eingeladen, die mal Weltmeister geworden sind.
Die Engländer haben wieder mal verzichtet. Niederländer als zweimaliger Vize-Weltmeister hin.
Richtig, die Deutschen sind da gewesen, haben sich 2 Niederlagen abgeholt.
Genau, wir kamen aber direkt am zweiten Weihnachtstag geflogen und 2 Tage später gespielt irgendwie.
Ja. Und dann hat, ich werde das nie vergessen, also Uruguay hat das so ernst genommen, das war für sie eine echte WM.
Ja.
Und da war, glaube ich, der Siegtorschütze, die haben ja das Turnier dann gewonnen, ein gewisser Waldemar Victorino, der kleine Sieger, das trage ich in mir rum. Ich weiß nicht, was aus dem geworden ist.
2:1 gegen Brasilien geworden damals, am Neujahrstag 81.
Ja,
die Mundalito.
Ja, Mundalito.
Deshalb, wenn jetzt jemand zuhört, ich hoffe, es hört natürlich jemand bei uns
das
zu.
Geht davon aus.
Das ist eine Millionenfrage. Welches Land hat jedes offizielle Fußballturnier, Länderturnier, das es gab, in seinem eigenen Land gewonnen? Das ist nämlich Uruguay. Eine WM, jede Südamerika-Meisterschaft, die in Uruguay ausgetragen wurde und eben diese offizielle Mini-WM.
Ja, hör mal. Mensch, Thomas, jetzt glänzt aber wirklich mit Fachwissen. Also da kann ich nicht mithalten, sorry, damit geht der offizielle Titel an dich. Ja,
also für die Weltmeisterschaft 50 geht der jetzt an mich, aber du warst bei den anderen dreien, muss ich sagen, also mindestens auf Augenhöhe, da hast du mir sogar 34 mit deinem Freund Eklind. Also ich würde sagen, wir gehen jetzt aus den ersten 4 Weltmeisterschaften mit einem leichten Punktgewinn für dich raus.
Nein, das sehe ich anders. Aber gut, wir nehmen das jetzt erstmal sportlich, nehmen das so hin. Und hoffen, dass es euch ein bisschen Spaß gemacht hat, diese erste Ausgabe mit gleich 4 Weltmeisterschaften. Das wird jetzt weniger, logischerweise. Wir werden beim nächsten Mal über die Weltmeisterschaft 1954 reden. Ich glaube, da werden wir Spaß dran haben, oder?
Ja, definitiv. Deutschland endlich auf der Fußballlandkarte.
Ja, ne? Und das, wie gesagt, beim nächsten Mal. Erstmal danke fürs Zuhören und dann bis zum nächsten Mal. Thomas, wir sehen uns und hören uns wieder. Bis dann.
Schönen Abend.
Das war Thekenphilosophen, der Talk. Der große WM-Rückblick mit Ralf Friedrichs und Thomas Wagner. Demnächst wieder auf allen Kanälen.